Manchmal, da gibt es ja diese Momente, wo man großen Mut braucht, wo man einen großen Schritt gehen muss oder großen Schritt gehen will, wo man ins Ungewisse treten muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Einen Vertrauensschritt gehen, einen mutigen Schritt nach vorne, unbekanntes Terrain, unbekannter Ausgang, was tun. Im Jahr 2012 ist ein junger Wanderer im Thüringer Wald unterwegs. Er kennt sich da gut aus, war schon häufiger dort und hat sich jetzt ein Ziel überlegt, was ihm immer noch ausstand. Alle Wanderführer sprechen davon, dass das sehr, sehr wertvoll ist, diesen Ort zu sehen. Die Gastgeberin in der Pension hat gesagt, das muss man sich mal angucken, und auch im Internet schwärmen alle von dem ausgebrannten Stein. Es geht los. Der Wanderer macht sich auf den Weg, ist gut vorbereitet. Der Weg ist toll, so ein schmaler Pfad entlang am Berghang. Es wird immer enger. Er sieht schon das Schild ausgeschildert am Baum hängen, ausgebrannter Stein. Immer näher, die Anspannung, positive Anspannung steigt. Wie wird das sein? Wie sieht das aus? Wie ist das da? Und dann steht er vor dem ausgebrannten Stein. Eine runde Öffnung im Fels. Kein Problem, wir gehen da rein, wir gucken uns das an. Der Kopf sagt, geh, und der Körper steht. Und der Kopf sagt nochmal, geh, und der Körper steht immer noch. Befehl vom Hirn an die Beine, nichts passiert. Irgendwas sträubt sich in diesem jungen Wanderer, es geht nicht. Es bleibt also nur, den ganzen schönen Weg zurückzugehen, einen Umweg zu gehen, damit man an das Ziel kommt, die Runde neu zu kalkulieren und für mich die Erinnerung an einen gescheiterten Wanderversuch, der sich bis heute tief bei mir eingebrannt hat und ihr habt heute mal tief in mein Seelenleben hineinschauen dürfen. Eigentlich kann doch da nichts passieren, in so eine Höhle hineinzugehen, als ich mir das jetzt diese Woche nochmal angeschaut habe. Mittlerweile gibt es bei Wikipedia ganz viele tolle Bilder, wie es da in diesem ausgebrannten Stein aussieht. Ich frage mich, warum bin ich da damals nicht reingegangen? Aber irgendwas war, warum ich diesen mutigen Schritt nicht gegangen bin. Irgendwas hat gefehlt. Vielleicht würde ich es heute schaffen, weil ich mit mutiger Unterstützung von meiner Frau da reingehen würde. Dann geht ja sowieso alles leichter an der Stelle. Aber mal gucken, so ein Ziel auf der Bucketlist bleibt ja immer noch mal bestehen an dem Punkt. Vielleicht ist es manchmal ja in deinem Leben genauso wie so eine Wanderung, wenn du mit Gott unterwegs bist und du weißt, du kommst irgendwann an einen Punkt, wo es dran ist, mal so einen richtigen Vertrauensschritt zu gehen. Wo es dran ist, mal zu sagen, ich lebe, wo ich lebe, aber eigentlich weiß keiner, dass ich Christ bin. Wäre es nicht mal an der Zeit, dass meine Nachbarn, dass meine Arbeitskollegen was davon erfahren, dass sie erleben, warum ist der eigentlich so? Vielleicht im Großen, dass ich was sage, im Kleinen, dass ich irgendetwas tue, dass ich vielleicht nur mal eine kleine Karte mit einem Bibelvers auf meinem Schreibtisch habe, dass ich mal irgendwas in meinem WhatsApp-Status habe, vielleicht wäre das dran. Vielleicht merkst du auch, es ist irgendeine andere Herausforderung, dass du wirklich mal diesen Schritt gehen musst und sagen musst, ich habe schon so viel in meinem Leben von Jesus gehört, ich habe schon so oft diese Anfrage von ihm gehört, dass er mich in meinem Leben bestimmen will, aber wenn ich ganz ehrlich bin, da ist noch diese eine Entscheidung, die ich treffen müsste, dass ich einmal wirklich Ja zu ihm sage und ich habe es noch nicht getan. Das wäre so ein Schritt des Glaubens. Vielleicht ist irgendetwas dran in deinem Leben, wo du sagst, das will ich schon lange mal loslassen. Ich hänge da immer und immer noch an dem gleichen Punkt fest, an der gleichen, vielleicht an dem gleichen Fehler, den ich immer wieder mache, die gleiche Sünde, die sich wiederholt, irgendetwas, was mich immer wieder runterzieht. Und ich will es eigentlich loslassen. Ich meine aber, dass ich mir davon alles erhoffe fürs Leben. Es wäre mal dran, das loszulassen. Und es steht vielleicht vor dir wie so ein großer Fels oder so eine dunkle Höhle, weil du nicht weißt, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich diesen Schritt gehe? Was passiert, wenn ich so einen Glaubensschritt mache? Hier ist Mut gefordert. Hier ist Durchhaltevermögen gefordert und es braucht auch noch einiges mehr, damit solche Schritte im Glauben funktionieren können. Und wir beschäftigen uns jetzt ja schon seit einigen Wochen mit dem Buch Esther und schauen ja nicht nur diese märchenhafte Geschichte an, die gar nicht so märchenhaft ist, wie wir vor einigen Wochen schon gesehen haben, diese Geschichte einer jungen Frau, die Königin in Persien geworden ist, die in einer ganz spannenden Zeit Königin in Persien geworden ist. Denn es ist nicht nur Esther in diesem Buch, sondern wir haben auch von Haman gehört, sozusagen der böse Gegenspieler in diesem Buch, der ein unglaublich stolzer Charakter ist. Und weil sich Esthers Ziehvater Mordechai nicht vor ihm auf die Knie geworfen hat, da hat ihn der Zorn gepackt und nicht nur gegen Mordechai, sondern gegen alle Juden. Und er sagt, wir rotten die jetzt alle aus. Auf einen Tag, ein für alle Mal Feierabend mit diesem Volk. Und alle Juden trauern, alle Juden hoffen, alle Juden beten, dass irgendetwas kommt, dass von irgendwoher Hilfe kommt, die diese Situation verändert. Alle würden sich Veränderung wünschen, alle würden sich irgendwie ein Eingreifen wünschen, aber keiner von ihnen hat die Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Keiner von ihnen kommt in den persischen Palast, keiner von ihnen kann mit Xerxes reden, bis auf eine. Und das ist Esther. Denn sie ist sozusagen als Agentin in der fremden Macht in diesem Palast. Sie ist als Jüdin in der Machtzentrale, sie könnte Einfluss nehmen. Bisher hat sie sich aber ja noch wirklich wenig bis gar nicht zu ihrer eigentlichen Identität bekannt. Sie ist nicht aufgefallen, dass sie ihr Leben für Gott gelebt hat. Und jetzt ist die Frage, ist sie bereit, diesen Vertrauensschritt zu gehen, diese Identität anzuerkennen und sich wirklich ganz auf Gottes Seite zu stellen und zu erwarten und zu erhoffen, dass er eingreift, dass er hält, dass er mit unterwegs ist, ganz egal, wie es ausgehen wird am Ende. Wir nehmen das in den Blick und schauen in das Buch Esther. Ein weiteres Mal sind jetzt in Kapitel 5 und ich lese uns die Verse 1 bis 8. Am dritten Tag legte Esther ihre königlichen Gewänder an und betrat den inneren Hof vor dem Königspalast. Der König saß gerade auf seinem Thron, der dem Eingang gegenüberstand. Als er die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie seine Gunst und er streckte ihr das goldene Zepter entgegen, das er in der Hand hielt. Esther trat heran und berührte die Spitze des Zepters. Der König fragte sie, »Was hast du, Königin Esther? Was ist dein Wunsch? Auch wenn es die Hälfte meines Reichs kosten würde, soll er dir erfüllt werden.« Da sagte Esther, »Wenn es dem König recht ist, möge er heute mit Haman zu dem Festmahl kommen, das ich für ihn vorbereitet habe.« »Holt Haman«, sagte der König, »beeilt euch, damit wir Esthers Einladung folgen können.« So kamen der König und Haman zu dem Mahl, das Esther vorbereitet hatte. Als sie dann Wein tranken, fragte der König, »Was ist nun dein Wunsch? Ich erfülle ihn dir, fordere, was du willst, bis zur Hälfte meines Reiches.« »Ja, ich habe eine große Bitte«, erwiderte Esther, »wenn ich die Gunst des Königs gefunden habe, und wenn es dem König gefällt, meinen Wunsch zu erfüllen, dann möge er morgen noch einmal mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich vorbereitet habe. Dann werde ich die Frage des Königs beantworten.« Schritte des Glaubens. Das ist das Thema der Predigt und was es braucht, was das unterstützt, Schritte im Glauben zu gehen, das schauen wir uns an. Und das erste ist Schritte des Glaubens getragen vom Gebet. Esther ist in diese Situation hineingekommen, in der sie jetzt ist, weil Mordechai, ihr Ziehvater, sie ja mehr oder weniger da reingedrängt hat. Wir haben das beim letzten Mal gesehen, wie er da im Umfeld des Palasts unterwegs war, in Sack und Asche gekleidet und wie er versucht hat, auf Esther Einfluss zu nehmen und gesagt hat, du musst jetzt deine Identität preisgeben, du musst diesen Schritt wagen, weil wer sonst will es tun? Und Esther sagt, wir nehmen uns nochmal einen Moment, andere Zeit, eine Überlegungszeit von 3 Tagen und 3 Nächten. Sie ruft alle zum Fasten auf, alle Juden in Susa sollen sich daran beteiligen. Und auffällig ist hier, das haben wir beim letzten Mal angeschaut, dass hier nur von Fasten die Rede ist und nicht von Gebet, was eigentlich zu erwarten gewesen wäre, dass Fasten und Beten zusammengeht. Und Esther hat es nicht getan, es wird zumindest nicht überliefert, dass sie gebetet hat und trotzdem ist davon auszugehen, dass weitere der Juden in Susa das genau getan haben, dass sie eben nicht nur auf Essen verzichtet haben, sondern dass sie auch mit ihren Worten und Gebeten Gott in den Ohren gelegen haben. Dass sie diese Zeit der besonderen Zuwendung, Hinwendung, vielleicht auch nochmal der Erkenntnis und Überlegung, ist da in meinem Leben irgendetwas gewesen, was zwischen mir und Gott steht, ich will mich ganz neu ausrichten auf ihn. Diese Zeit ganz besonders genutzt haben. Diese Zeit, um zu erkennen, wer ich bin, zu erkennen, wer Gott eigentlich ist, wie er in mein Leben spricht, was er von meinem Leben will, Dinge loslassen, wirklich frei werden. Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Glaube oftmals nur theoretisch ist, aber gar nicht praktisch wird. Und ich glaube, wenn man so intensiv ins Gebet geht, dann ist Glaube ein Punkt, der zeigt, dass Glaube praktisch wird. Dass man nicht nur davon spricht, ich lebe mit Jesus, ich lebe mit Gott, sondern das auch praktisch werden lässt, indem ich sage, ich gebe ihm auch alles ab. Ich rede mit ihm, ich vertraue darauf, dass er die Dinge in der Hand hält, die ich nicht halten kann. Die Dinge, die ich nicht klären kann, die Dinge, die ich nicht machen kann, aber ich weiß, er ist allmächtig, ihm ist alles möglich und ich halte es ihm hin, damit er die Sache in seine Hand nimmt. Und egal, ob Esther jetzt gebetet hat, was wahrscheinlich nicht so war, dass sie vielleicht nur gefastet hat, sie ist in sich gegangen, aber diese Zeit war bei ihr ja nicht vergebens, denn sie hat nach diesen 3 Tagen den Mut gefasst, wirklich diesen Schritt zu gehen, der ihr Leben kosten kann. Sie durfte nicht einfach so zum König gehen, der hatte sie nicht gerufen und trotzdem geht sie hin. War sie vorher zwischen den Kulturen unterwegs mit dem Hang, eher auf der persischen Seite vom Pferd zu fallen, ist sie jetzt bereit, für ihr Volk als Stellvertreterin einzutreten. Sie hat ihre Identität gefunden. Sie kämpft für ihr Volk. Sie ist bereit, ihre eigene Kultur nicht mehr zu verstecken, denn jetzt muss sie das offenlegen. Warum sonst würde sie für die Israeliten bitten, wenn sie mit denen gar nichts zu tun hat? Es ist für sie ein entscheidender Moment, vor dem sie steht. Und sie schafft diesen Schritt durch die Unterstützung, durch das Wissen, sie ist nicht alleine. Diese ganze israelitische Community, die da hinter ihr steht in Susa, die mit ihr gefastet hat, die sich mit ihr identifiziert hat, die sicherlich auch für sie gebetet hat, die stehen mit ihr. Und sie weiß, ich gehe jetzt nicht alleine, auch wenn keiner mitkommt, keiner das Händchen hält, auch Mordechai nicht mitgeht und ihr die richtigen Worte in den Mund legt, ihr raten kann, sie muss alleine gehen, aber sie geht eben nicht alleine. Sie geht mit der Unterstützung ihrer Gemeinschaft. Sie weiß, dass viele ihrer Landsleute wissen, was auf dem Spiel steht. Sie weiß, dass sie wissen, dass Esther ein Wagnis eingehen wird. Dass das ihr letzter Schritt sein kann, den sie geht. Und dieses Wissen um die Gemeinschaft im Rücken macht Esther stark. Das Wissen um Menschen, die dabei sind. Menschen, die mit dran denken, die mittragen, die dabei sind, ohne jetzt direkt real dabei zu sein, aber die irgendwie Anteil nehmen. Und es gibt so viele Berichte davon und auch Erlebnisse und ich vermute, viele von uns haben das auch schon erlebt, wie wertvoll das ist, so eine Gemeinschaft zu spüren. Eine Gemeinschaft, die mitträgt, eine Gemeinschaft, die mit dabei ist. Wir haben diese Beispiele auch in unserer Gemeinde in den letzten Wochen, Monaten und Jahren ja auch gehört. Die Situationen, wo Krankheit, wo Not, wo Trauer jemand aus der Gemeinde getroffen hat und dann die ganze Gemeinde ins Gebet gegangen ist dafür. Und wie oft dann hinterher Leute auch hier von uns hier vorne standen und gesagt haben, ich habe das so gespürt. Ich habe das so gespürt, dass da Leute hinter mir standen, dass ich nicht alleine war in dieser Situation, dass ich mitgetragen worden bin. Und natürlich musste auch jeder von uns alleine in diese Situationen gehen, wo wir uns Gebet gewünscht haben. Aber wir waren nicht alleine. Da waren Menschen mit dabei, da haben Menschen mit daran gedacht, da haben Menschen gefragt, da haben Menschen Anteil genommen. Da haben Menschen dafür gebetet. Und natürlich ist Gebet kein Zauberspruch für irgendwelche besonderen Dinge, kein magisches Ding. Wir sagen jetzt einfach mal, ich brauche jetzt da Hilfe und dann so Simsalabim-mäßig am besten noch die richtigen Worte gefunden, dann sind alle Probleme aus der Welt geschafft. Es wäre schön, aber es ist nicht so. Und trotzdem hilft Gebet, weil es zusammenschweißt, weil es eben zeigt, wir sind mit mehreren unterwegs, wir sind in Gemeinschaft unterwegs. Und Gebet hat noch einen weiteren Aspekt, bis jetzt war es ja nur die Verbindung mit anderen Leuten und das eigentlich ja noch viel wichtigere ist, ich verbinde mich mit Gott im Gebet. Gott ist mit dabei. Gott lässt mich auch nicht alleine. Ich halte ihm die Hand hin und er fasst mich an. Ich kann an seiner Hand durchs Leben gehen. Ich halte mich bei ihm fest. Er lässt mich nicht los, auch in den ungewissen Momenten. So wie das für ein kleines Kind wahrscheinlich das Ermutigendste ist, wenn es irgendwo das Gefühl hat, es ist alleine, es weiß nicht weiter und plötzlich greift es und merkt, da ist die Hand des Vaters, die Hand der Mutter. Und dann sind doch eigentlich alle Probleme gelöst, ganz egal was ist. Am besten noch, man wird hochgehoben, rumgeschleppt. dann funktioniert doch alles wunderbar. In diesen ungewissen Momenten nicht alleine zu sein. Und so ist Gebet auch so ein an die Hand nehmen, ein die Hand nehmen Gottes. Er ist mit uns unterwegs. Er lässt uns nicht alleine. Und er trägt die Schritte des Glaubens, weil ich nicht alleine ins Ungewisse gehen muss, weil ich nicht alleine diesen Schritt gehen muss. Ich gehe Schritte im Glauben, gestärkt durch das Gebet, in Gemeinschaft mit Menschen und in Verbindung mit Gott. Aber Schritte des Glaubens brauchen noch mehr als nur Gebet. Und das zeigt uns auch Esther, Schritte des Glaubens geleitet von Weisheit. Esther hat sich ja ein Herz genommen. Sie geht jetzt begleitet von der Anteilnahme der Landsleute in die Höhle des Löwen beziehungsweise in den Palast des Königs. Und sie beweist den Mut, den es an dieser Stelle gebraucht hat. Aber ist es wirklich Mut, was Esther da zeigt? Ist sie wirklich so mutig oder ist es eigentlich eine total ängstliche Salamitaktik, die sie da betreibt, die sie da geht? Also Esther macht sich ja auf den Weg in den Palast. Und sie wird vom König gesehen. Sie geht ja nicht direkt in den Palast rein, sondern es heißt ja, gegenüber des Eingangs steht der Thron. Das heißt, Esther ist irgendwo außerhalb auf dem Hof, aber genauso in der Blickrichtung, dass der König sie sehen kann. Und dann ist die Spannung ja im ersten Moment da. Streckt er ihr jetzt das Zepter entgegen oder wird er dem Gesetz gemäß handeln und sagen, du bist ungerufen gekommen, ich habe dich die letzten 30 Tage nicht gerufen, ich wollte dich jetzt auch nicht sehen. Und damit ich dich gar nicht mehr anschauen muss, wirst du jetzt in irgendein letztes Loch verbannt oder vielleicht sogar einen Kopf kürzer gemacht. Aber nein, deine Königin ist Xerxes nicht egal, er streckt ihr das Zepter entgegen, sie findet Gunst bei ihm, sie kann zu ihm kommen. Und jetzt merken wir wieder, Esther hat diesen ersten Schritt geschafft, aber was jetzt passiert, ist dann ja trotzdem noch nicht das, was vielleicht zu erwarten gewesen wäre. Wenn sie mutig gewesen wäre, hätte sie doch jetzt sofort gesagt, um was es geht. Ich bin Jüdin, dein Haman bringt mich um, wenn du mich schützen willst, mach was mit Haman oder Pech. Vielleicht so. Aber die Entscheidung wird verschoben, Abendessen zusammen mit Haman, warum denn gerade auch noch der Bösewicht mit am Tisch, ist das mutig, irgendwie windet sich doch Esther in irgendwelchen Ausflüchten und so weiter. Und dann ist das Abendessen gekommen und jetzt denkt man, tischt ihm doch auf, so ein Zettel im Pudding zum Nachtisch vielleicht, so heiratsantragsmäßig, lies doch mal, oh, Haman will uns umbringen, König, mach was. Immer noch nicht. Kommst du morgen vielleicht nochmal zum Essen? Ganz ehrlich, wenn man das so liest und die Geschichte nicht kennen würde, würde man doch wahrscheinlich sagen, Esther ist bis heute noch dabei und lädt Xerxes zum Abendessen ein und hat immer noch nichts gesagt. Ist das jetzt Mut oder was ist das? Ich glaube tatsächlich, was Esther hier zeigt, ist Weisheit, ist Klugheit, vielleicht Schleue. Hätte sie impulsiv gehandelt, wäre sie da schnurstracks in den Königspalast reingegangen und hätte gesagt, so Xerxes, pass mal auf. Du hast den größten Depp da als Minister, der will deine Königin umbringen, jetzt mach was. Da hätte Xerxes gesagt, Esther, du bist der größte Depp. Du bist ungerufen gekommen, du beleidigst meinen Minister. Dich kann ich austauschen, der ganze Harem ist voll von Ersatzkönigin Arrivederci. Oder halt auf Persisch. Es hätte ihr Leben gekostet. Der König hat ja sehr deutlich gezeigt, Königinnen, die sein Gesetz, sein Gebot, seine Anforderungen nicht befolgen, mit denen kann er nichts anfangen. Die fliegen direkt raus. Und ja, Esther wählt jetzt die weisere Alternative. Sie übertritt immer noch das Gebot des Königs. Sie geht ungerufen in den Palast, bringt sich aber irgendwie in ihren Kleidungen so geschickt in Stellung, dass der König gar nicht anders kann, als sie zu sich zu rufen. Irgendwas hat sie ja, was ihn schon einmal beeindruckt hat. Sie wirft es halt jetzt nochmal in die Waagschale. Und genauso ist wahrscheinlich auch diese weitere Salamitaktik ja sehr geschickt. Wäre Esther jetzt bei aller Gunst, die ihr Xerxes gezeigt hätte, dann mit der Tür ins Haus gefallen. Guck mal hier, mein Pass, ich bin übrigens Israelitin. Esther, ganz ehrlich, wir sind 5 Jahre verheiratet, jetzt kommst du damit um die Tür, um die Ecke, geht's noch? Du hast mich die ganze Zeit betrogen und belogen. da sind noch ganz viele andere Königinnen, die warten nur drauf, dass du rausfliegst. Auf Wiedersehen. Sie macht es also wieder geschickt und sagt sich, ich weiß doch, was mein König liebt. Auch wenn ich den jetzt länger nicht gesehen habe, ich kenne ihn doch. Mit Speck fängt man Mäuse und persische Könige fängt man mit großen Festivitäten. Klar kann Esther jetzt kein 180-Tage-Dinner auf die Beine stellen, aber sie hat ja sogar schon, es heißt ja hier, möchtest du zu dem Essen kommen, was ich vorbereitet habe und nicht, was ich für heute Abend vorbereiten werde. Das heißt, Esther hat schon alle Vorbereitungen getroffen, also wahrscheinlich treffen lassen, die wird nicht selbst in der Küche gestanden haben, als Königin hat man ja seine Leute für sowas, aber sie hat das schon geplant, weil sie weiß, mit gutem Essen, mit gutem Wein, da ist der König immer dabei, da kriegt sie ihn. Schon wieder ein weiser Schritt. Bleibt nur noch die Frage, warum Haman? Hätt's den da wirklich gebraucht in dieser Situation? Ja, wahrscheinlich hat's ihn tatsächlich in dieser Situation gebraucht. Denn zum einen wird dieser stolze König sicherlich ein bisschen neidisch geworden sein. Warum kommt der Haman eigentlich auch mit? Es ist meine Königin. Was soll der eigentlich hier? Der ist zwar mein Minister, aber irgendwie traue ich dem ja doch nicht. Ich kenne ja meine Minister. Ich habe ja schon mal zwei gehabt, die wollten mich umbringen. Läuft da hinter meinem Rücken irgendwas zwischen der Königin und diesem Haman? Der ist doch nicht ganz sauber. Von Anfang an schon war der mir suspekt. Das heißt, Esther sät da schon so ein bisschen Misstrauen in Richtung von Haman. Und wir merken, das Ganze wird sich dann später sogar noch auszahlen, denn Haman wird ein bisschen übergriffig auch und der König packt auch genau an dieser Stelle, packt ihn die Wut. Und zum anderen ist es noch eine weitere Chance. Esther packt jetzt zwar nicht beim ersten Essen aus, um was es geht, aber sie wird dann später auspacken und zwar wieder in Beisein vom Haman und das ist der große Vorteil. Wäre Haman nicht dabei gewesen, könnte Esther mit dem König reden und könnte sagen, dieser Haman, der will alle meine Landsleute und mich umbringen lassen. Und da würde der König wahrscheinlich sagen, oh, da müssen wir was machen. Da müssen wir nochmal überlegen, ob das wirklich so klug war. Ich müsste mit Haman nochmal reden. Und dann geht er zurück in den Kreis seiner Minister, weil er ist ja immer im Kreis seiner Minister, der trifft keine eigenständigen Entscheidungen. Und dann würde er erzählen, was da los war. Und dann würden sicherlich Haman und auch die anderen Minister versuchen, ihn irgendwie umzustimmen und würden das wahrscheinlich hinkriegen, so wie Haman es schon einmal hingekriegt hat, nochmal ein bisschen mehr Geld und nochmal ein bisschen mehr Honig ums Maul und dieser König lässt sich ja bestimmt einladen. Wenn Esther ein Abendessen gemacht hat, dann machen die Minister halt fünf und so weiter. Das, was der König eben noch gesagt hat, könnte dann schon wieder überholt sein. Aber wenn sie Haman im Beisein des Königs konfrontiert, gibt es wenig Möglichkeiten, sich rauszureden. Was Esther hier zeigt, ist weises Handeln in ziemlich guter Weise. Und es zeigt uns, wie wichtig Weisheit ist, wenn wir Glaubensschritte gehen wollen. Schritte im Glauben, Schritte des Vertrauens brauchen immer Weisheit. Wenn du vor so einem Schritt stehst, wenn du überlegst, ich würde gerne meinen Arbeitskollegen, meinen Nachbarn mal mehr davon wissen lassen, dass ich Christ bin. Ich würde gerne darüber reden. Dann ist es ein Punkt, an dem du Weisheit brauchst. Wie rede ich denn? Welche Worte gebrauche ich? Hau ich ihnen direkt jetzt die Bibel um den Kopf oder ist es erstmal dran, die Beziehungen noch aufzubauen? Vielleicht mal kleinteiliger Dinge einfließen zu lassen. Über meinen Glauben erstmal zu reden, Stück für Stück. Mal so ein bisschen davon zu erzählen, was mir wichtig ist, warum mir das wichtig ist. Was habe ich eigentlich sonntags morgens gemacht an so einem heißen Tag? Alle liegen am Badesee, ich schwitze in der Gemeinde. Warum mache ich das? Warum ist mir das wichtig? Warum gehe ich dahin? Ist es manchmal vielleicht auch erstmal dran, nur zu schweigen, einfach da zu sein, zu hören, Zeit miteinander zu verbringen, mal wahrzunehmen, wie geht's denn der anderen Person eigentlich wirklich? Was sind denn die Fragen, die da sind? Was sind denn die Sorgen? Was sind denn die Nöte? Wirklich ehrlich Anteil nehmen im Leben der anderen. Klug zu überlegen, wann ist was dran? Wann ist welcher Schritt zu gehen? Wie den Schritt zu gehen? Jesus selbst fordert uns ja dazu auf, dass wir klug sein sollen. Dass wir klug überlegen sollen. Nicht einfach in die Situation hineingehen. Gott hat uns ja einen Kopf gegeben, dass wir nachdenken können. Dass wir überlegen können. Er hat uns den Kopf nicht gegeben, damit Friseure nicht arbeitslos werden oder damit es in den Hals nicht reinregnet, sondern dass wir überlegen können, dass wir nachdenken können. Vertrauensschritte sind kein Blankoscheck für naives Handeln. Zu sagen, ich gehe jetzt in die Baustelle hinein, auch wenn da gesperrt steht, aber es wird schon funktionieren. Gott wird mich da schon tragen. Und wenn ich in der Baugrube sitze, was ist dann passiert? Gott ist dabei, wir haben es schon beim ersten Punkt gehört. Wir legen uns Gott in die Hand, wir halten uns in seiner Hand fest. Und wenn wir sagen, ich brauche diese Weisheit, dann ist er auch der Ort, an dem wir Weisheit bekommen werden. Er, der uns letztendlich versorgt. Und damit sind wir beim dritten Gedanken, was nämlich die Quelle für Weisheit, die Quelle des Vertrauens wirklich ist. Im Glauben unterwegs, Schritte des Glaubens gestärkt durch den Retter. Esther hat erlebt, dass sie von ihrer Gemeinschaft unterstützt wurde, dass da Menschen waren, die mit ihr unterwegs waren. Esther hat weise gehandelt und das hat Einfluss auf die ganze Geschichte gehabt, auf die Entwicklung gehabt. Aber am Ende ist das nicht das, was wirklich die Geschichte gewechselt hat. Am Ende ist das nicht der tiefer liegende Grund für die Entwicklung. Denn alle Weisheit hat Xerxes nicht dazu gebracht, sein Handeln zu verändern. Die Weisheit von Esther hat Xerxes nicht dazu gebracht, dass er sein Zepter herunterstreckt, Esther entgegen, dass er ihr mit Gunst begegnet. Der König hätte die Einladung zum Essen nicht annehmen müssen. Der hätte sicherlich auch einen anderen Koch gehabt, der gut für ihn kocht, aber er tut es. Der König hätte sich nicht auf Esthers Bitte einlassen müssen, noch einmal zum Essen zu kommen. Und er tut es. Da muss doch also noch irgendetwas dahinter sein. Da muss doch noch irgendetwas anderes passieren. Und vielleicht gibt uns ein Vers aus der Bibel, aus dem Buch der Sprüche, dem Weisheitsbuch, eine Antwort. Da heißt es, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Und ich glaube, dass persische Könige von diesem Spruch nicht ausgenommen sind. Esther hat ja ihre Identität ganz klar erkannt. Sie hat erkannt, wohin sie gehört, wer sie ist, was gilt, dass sie Mitglied der jüdischen Gemeinschaft und damit im Volk Gottes ist. Sie merkt, ihr Aufstieg zum König, zur Königin war mehr als nur der Gewinn eines Casting-Wettbewerbs. Ihr Aufstieg zur Königin war Teil von Gottes Plan. Ja, sie war gut vorbereitet durch die Fastenzeit, durch ihre kluge Entscheidung, aber am Ende steht da etwas, was ihr ganzes Plan, ihre Weisheit noch völlig übersteigt, dass das funktioniert. Etwas, was den König bewegt, dass er ihr zugewandt ist, dass er ihr Gunst bringt. Was Esther nicht sieht, ist, dass Gott an der Arbeit ist und dass er Esther nutzt, ihre Weisheit, ihren Mut. Gott ist am Werk, um diesen ganzen Ansinnen die richtige Richtung, einen guten Ausgang zu schenken. Gott bereitet das Herz des Königs vor, damit er gnädig, gütig sein kann, damit er Gunst erweisen kann. Das ist nicht in dem Herz des Königs einfach so drin, dass das funktioniert. Das funktioniert, wenn Gott es vorbereitet. Er stärkt den Rücken und den Untergrund. Und ich glaube, das ist die wichtigste Erfahrung, die wir für solche Glaubensschritte mitnehmen müssen, für solche Schritte ins Ungewisse mitnehmen müssen. Gott ist dabei. Er lässt uns nicht alleine. Ja, das sieht vielleicht so aus, als würden wir einen Schritt ins Leere gehen, wo wir nicht wissen, wie der nächste Schritt aussieht. Es sieht so aus, als wäre das Land unbekannt. Aber wenn wir den Schritt nicht wagen, dann können wir Gott auch nicht erleben an dem Punkt. Wenn wir den Schritt gehen, merken wir, wie er in dem Moment die Brücke unter unseren Fuß baut. Und im nächsten Schritt wächst die Brücke wieder eins weiter. An vielen Punkten hat er den Weg noch nicht komplett gebaut. Er baut ihn im Prozess mit uns. Er ist damit unterwegs. Er will uns da nicht fallen lassen. Er will uns nicht einfach in die Pfütze fallen lassen, dann steht er daneben und lacht uns auf. Aber er möchte, dass wir auch im Vertrauen auf ihn handeln, dass wir im Vertrauen auf ihn gehen. Und das mag für uns schwankend und unsicher sein. Das mag für uns ungewiss sein. Aber wenn du an einem See stehst und willst ans andere Ufer und das einzige Mittel, was da liegt, ist so ein altes, klappriges Holzboot, dann musst du da einsteigen. Und dann wird das schwanken. und du hast das nicht vorher überprüft und du hast nicht vorher die TÜV-Plakette da gefunden, die da irgendwo noch liegt und gesehen, das hat noch 2 Jahre TÜV und das war schon mal getestet und so weiter. Du steigst da ein und erst dann wirst du erleben, dass es trägt, wie es fährt. Und dann kannst du ans andere Ufer gelangen, dann funktioniert das. Es kostet Mut. Es kostet dieses Vertrauen zu sagen, ich gehe einen Schritt los, ohne zu wissen, wo es hingeht. Aber es ist ein Schritt in Gottes Hand, gestärkt durch den wahren Retter. Denn nicht Esther ist am Ende die, die rettet. Sie wird von Gott gebraucht in diesem Moment. Am Ende ist es aber Gott, der die ganze Geschichte lenkt, der wirklich rettet, der wahre Retter und Befreier. Und er ist es, der danach noch einen viel, viel größeren Vertrauensschritt gezeigt hat für uns alle. In Jesus ist Gott den größten Vertrauensschritt gegangen, den es überhaupt geht, beziehungsweise Jesus selbst geht diesen größten Vertrauensschritt. Als er im Garten Gethsemane sitzt und mit Gott redet und ringt über das, was passieren wird, er sieht sein Ende am Kreuz vor Augen, er sieht die ganze Gottverlassenheit, die Last der Sünde auf seinen Schultern und dann redet er mit Gott und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann kommt dieser Vertrauensschritt, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und Jesus geht diesen Schritt in Gottes Hand, damit für uns alle die Schuld keine Rolle mehr spielt, damit für uns alle Befreiung da ist, Befreiung möglich ist. Gott geht diesen Plan zur Rettung der Welt zur richtigen Zeit. Und auch wenn die Wege für uns unsicher und unbekannt sind, Gott gibt uns durch das Kreuz, durch den Tod von Jesus und seine Auferstehung die Gewissheit, dass er auch in den größten Herausforderungen, die uns betreffen, in den größten Fragen, in den größten Unsicherheiten, die in unserem Leben noch auf uns warten, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, die noch kommen werden, er gibt uns die Gewissheit, wir sind nicht alleine. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinden in Rom, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott zeigt uns in diesem Moment die größte Liebe, die größte Versicherung seiner Anwesenheit, dass er uns nicht alleine lässt. Und mit dem Wissen um Gottes Begleitung, um sein Dabeisein, kann ich mutig Schritte im Glauben gehen. Er geht mit, er lässt mich nicht alleine. Und was Paulus hier sagt, ist, wenn Gott seinen eigenen Sohn für uns hingab, warum sollte er uns verlassen, wenn wir ihn am meisten brauchen? Warum sollte er uns im Stich lassen, wenn wir versuchen, ihm zu folgen? Warum sollte er sich als untreu erweisen, wenn wir Glaubensschritte wagen? Das Kreuz von Jesus ist die Versicherung, dass der Gott, der uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn für uns gibt, die Liebe, die unsere Vorstellungskraft übersteigt, dass dieser Gott sich um uns kümmert und uns nicht vergisst, dass er an unserer Seite ist, dass er uns an der Hand hält. Und selbst wenn unsere Kraft zu schwach wird, noch zu halten, dann packt er noch mal umso fester zu und lässt uns nicht los. Und natürlich sind wir aufgerufen, ihm in den Ohren zu liegen. Sind wir aufgerufen, für solche Glaubensschritte zu beten? Gott möchte, dass wir mit ihm reden, dass wir darüber auch die Beziehung pflegen, dass darüber Glaube praktisch wird. Und genauso sind wir aufgerufen, auch zu überlegen, was wir machen, darüber nachzudenken, ist das jetzt ein weiser Schritt? Wie lebe ich meinen Glauben? Glaube heißt nicht dumm sein. Glaube ist nicht Lizenz zum naiven Handeln, ich habe es schon gesagt. Aber auch wenn wir einen dummen Schritt gemacht haben, auch wenn wir einmal versagt haben, wieder mal versagt haben wahrscheinlich, Gott ist trotzdem noch an unserer Seite. Der Retter Jesus lässt uns nicht alleine. Er geht mit auf jedem Schritt. Und selbst wenn wir vor der Höhle stehen, in die wir hineingehen wollen, und wir sagen, geh, und wir gehen nicht, und wir sagen nochmal, geh, und wir gehen nicht. Und wir merken, es hilft nichts. Wir gehen jetzt doch mal auf die andere Seite. Und wir gehen den Umweg. Dann ist Gott nicht da drüben stehen geblieben und sagt, dann geh doch alleine hier rüber. Dann wartet hier schon seine Hand auf uns und geht wieder mit. Und dann geht er mit uns den längeren Weg. Und wenn wir irgendwann wieder vor dem Loch stehen und wir sagen, geh, und es klappt wieder nicht. Und wir müssen nochmal den Umweg gehen, er geht wieder mit. Und vielleicht lernen wir ihn immer besser kennen, auf einem Umweg nach dem anderen. Und dann stehen wir irgendwann mit ihm vor der Höhle und sagen, Gott, du bist dabei. Ich gehe. Auch ins Dunkle. Auch ins Ungewisse. Du bist da. Und ganz egal, was am Ende dieses Tunnels steht, ist auch dieser Weg ein Weg zu dir. Und wir werden mit jedem Schritt, den wir gehen, mit jedem Vertrauensschritt, mit jedem Schritt des Glaubens, Gott noch mehr erkennen und erleben, dass er zuverlässig, dass er treu ist, dass er uns nicht verlässt und dass er der wirkliche Retter ist. Er, der uns so sehr liebt, sollte er uns durch Jesus nicht alles schenken, sollte er uns verlassen, der uns schon so viel gegeben hat. Lass uns beten. Jesus, und du bist mit uns unterwegs in unserem Leben und du kennst unser Leben durch und durch. Wir danken dir dafür, dass du uns begleitest in unserem Leben, dass du an unserer Seite stehst, dass du uns nicht verlässt, mit uns unterwegs bist. Und du kennst unseren Lebensweg ganz genau. Die Schritte, die wir schon gegangen sind, die Schritte, die wir noch gehen werden. Du weißt, wo wir vielleicht ganz konkrete Glaubensschritte vor der Nase haben. Die wir schon längst lange hätten gehen müssen, wo wir noch zögern zu vertrauen. Wo wir noch zögern zu gehen. Wo wir überlegen, was richtig ist. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns das Vertrauen zu dir stärkst, zu wissen, du bist der Retter, der an unserer Seite stehst. Du hast es deutlich gezeigt, dass du uns nicht alleine lässt. Als du für uns gestorben bist, als du diese große Liebe gezeigt hast, dass du dein Leben für uns gibst. Herr, und ich bitte dich, dass wir den Mut bekommen, zu gehen an den Punkten, wo es dran ist, dass du uns die Weisheit schenkst, zu erkennen, welche Schritte die richtigen sind. Herr, und dass du die Gemeinschaft untereinander stärkst, dass wir Menschen sind, die füreinander eintreten, die füreinander beten, die mittragen, die wirklich Anteil nehmen, die positive Erfahrungen miteinander feiern, die in den traurigen Momenten miteinander weinen, die in den schmerzvollen Momenten miteinander klagen, die miteinander schweigen, aber die miteinander unterwegs sind. Stärk du die Gemeinschaft immer wieder neu. Schenk uns die Augen füreinander. Herr, und mach uns zu Frauen und Männern, die das ganze Leben dir hinhalten, dafür beten, auch im persönlichen Gespräch mit dir unterwegs sind, dass die Beziehung immer wieder gepflegt wird, dass sie wächst, dass du in unserem Leben immer wieder erlebbar und spürbar wirst. Danke, dass du uns nicht alleine lässt, auch wenn wir Umwege gehen, dass du noch mit uns unterwegs bist, dass du uns begleitest, dass du uns nicht alleine lässt. Es ist gut, von dir getragen, geführt und begleitet zu werden. Großer und allmächtiger Herr. Amen.